Wie war das für dich, so auf Kommando? Ich meine, das ist ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt.
Also keine Ahnung. Da,
das war ja auch das erste Mal. Ja. Kannst du dich an dein erstes Mal...
Mein erstes Mal in der Kabine?
Ja.
Also ich glaube, dass dieser Raum muss natürlich die Kriterien erfüllen, dass er gut desinfizierbar ist.
Ja, klar.
Also ich weiß nicht, ich habe mich da einfach nicht hingesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, niemand setzt sich da hin.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Ehemann und ihr lieben Menschen da draußen, die uns hören. Wir sind Nora und
Christoph.
Und wir sind die Hosts des Podcasts Kinder machen ohne Sex. Ich muss immer hier auf das Schild gucken, weil uns gibt's noch nicht so lange. Uns gibt's jetzt seit genau einer Folge. Das ist die Folge Nummer 2. Und wir sprechen in diesem Podcast über alle Themen rund um Unfruchtbarkeit, ungewollte Kinderlosigkeit, Fehlgeburten. Eigentlich alles, was damit zu tun hat, wenn es mit dem Kinderkriegen, Kindermachen nicht wie erwartet klappt.
Und das natürlich aus beiden Perspektiven.
Und das aus beiden Perspektiven ganz wichtig. Wir sind ein betroffenes Paar. Uns begleitet das Thema schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und da wir beide auch beruflich irgendwas mit Medien machen und sonst privat auch das Gefühl hatten, wir müssen einfach auch mehr darüber sprechen, machen wir das jetzt hier. Und unsere Idee ist, dass wir aber, das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu sagen, nicht die ganze Zeit um uns selber kreisen und unseren Senf zu diesem Thema abgeben, sondern dass
wir wollen natürlich eure Geschichten hören, aber bevor wir die hier auch erzählen können und darüber sprechen können, über eure Erfahrungen, haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich in Vorleistung gehen und über uns und unsere Geschichte mit dem Kinderwunsch sprechen.
Weil es ja auch einfach ein sehr intimes Thema ist, etwas, worüber man normalerweise jetzt nicht unbedingt mit wildfremden Menschen spricht. Und ich zumindest fände es komisch, meine Kinderwunschgeschichte jemandem zu erzählen und dann auch noch öffentlich, den ich noch gar nicht so richtig gut kenne.
Genau, aber bevor wir damit anfangen, alles Gute zum Geburtstag.
Na, Dankeschön. Ja,
bitte.
Ja, ich habe Geburtstag heute und
jetzt darfst du dein Alter
verraten.
Ich habe
heute Morgen ins Spiegel geguckt und dachte, okay, so sieht man also aus mit 37 Jahren. Also ich muss sagen, so ganz zufrieden war ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man älter wird, dann braucht man jeden Morgen immer viel länger, bis man taufrisch aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich weiß nicht.
Du hast da nicht so ein Problem damit, älter zu werden, ne?
Nö.
Ich falle da vielleicht auch voll ins Klischee, aber ich muss auch sagen, ich meine, 37 ist jetzt auch nicht wirklich alt, aber in der Kinderwunschbubble, wenn ich ein Kind bekommen möchte, wissen wir alle inzwischen, dass Fruchtbarkeit endlich ist und dass es ja bei uns Frauen ab einem gewissen Alter rapide bergab geht. Und in diesem Alter bin ich jetzt. Also rein statistisch gesehen sagt man, ist die beste Zeit, um Kinder zu bekommen, zwischen 20 und 30 Jahren als Frau.
Ich meine, das ist beim Mann tatsächlich sogar genauso.
Ja, genau. Bleiben wir erstmal bei der Frau. Also zwischen 20 und 30 ist biologisch ideal. Zwischen 30 und 35 ist auch noch okay, also da hat man auch noch gute Chancen. Ab 35 geht's dann aber statistisch gesehen rapide bergab. Und ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden und ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, wirklich sehr gering. Auch wenn man das nicht glauben mag, wenn man so im Freundes- und Bekanntenkreis hört, die ist mit 40 schwanger geworden und die mit 41, ist es tatsächlich nicht so ohne weiteres.
Und es wird schwerer und der Weg länger.
Und es wird immer schwerer. Und ich weiß, das wissen vielleicht auch noch nicht alle, die jetzt erst eingeschalten haben. Wir haben schon zwei Kinder, deswegen müsste man ja eigentlich sagen, den Stress müsste ich mir jetzt nicht mehr machen. Aber ich merke einfach, wie diese Zeit nachwirkt und wie das immer noch in mir arbeitet. Und ich mit jedem Jahr denke, oh Gott, bin wieder ein Jahr mehr auf die 40 zugegangen. Also es ist ein ganz komisches Gefühl.
Und das ist für dich eigentlich auch ein Grund, den zu machen, oder? Den Podcast mit?
Ja.
Um das nochmal so aufzuarbeiten.
Absolut.
Weil ich meine, diese ganze Kinderwunschproblematik hat uns einfach über die letzten 10? Sind es 10 Jahre schon? 7.
2014 habe ich dir das erste Mal gesagt, dass ich gerne ein Kind hätte.
Ja, da war ich geschockt.
Das haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, ja.
Aber ich meine nur so den Gesamtzeitraum. Ich meine, als es wirklich dann losging, das sind schon einige Jahre jetzt.
Ja, 2018 ging es los.
Genau.
Mhm.
Ja. nicht zu unterschätzen. Und das hat uns einfach so lang begleitet und wahrscheinlich den einen oder anderen, der jetzt hier reinhört, auch.
Oder ihr steckt vielleicht gerade mittendrin oder ihr seid am Anfang und merkt, es klappt nicht so richtig, was tun. Also euch alle wollen wir ansprechen. Aber jetzt haben wir gerade über die Fruchtbarkeit bei Frauen geredet. Spürst du diesen biologischen Druck auch, diese biologische Uhr? Hast du das auch?
Na, das ist jetzt ein bisschen, ist kompliziert, weil natürlich durch unsere Geschichte ist es jetzt, glaube ich, also bei mir ist es jetzt natürlich irgendwie gefühlt kein Thema mehr. Aber also damals habe ich habe mir halt gedacht, nee, funktioniert schon, muss ich mir keine Sorgen machen. Und als Mann sowieso nicht. Kinder überhaupt, weiß ich nicht. ist ja so. Und da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
Also du hast nicht mit Anfang 30 gedacht, boah, jetzt bin ich Anfang 30, jetzt sind meine Schwimmer wahrscheinlich noch total fit, aber wer weiß, wie das in 10 Jahren ist.
Na, gar nicht.
Gar nicht, ne?
Null. Also das ist, ich glaube, das ist auch was, wo man hört ja immer, die biologische Uhr, ne, sie ist jetzt irgendwie Anfang 30, jetzt muss sie aber langsam mal über Kinder nachdenken. Der Arbeitgeber denkt, oh, die wird wahrscheinlich bald über Kinder nachdenken. Ist ja eine große Problematik, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe da nie einen Gedanken dran verschwendet.
Weil ich auch immer wieder, auch im Arbeitsumfeld, mitkriege, es gibt zwei Arten von Papas. Klingt jetzt echt ein bisschen fies. Die einen Papas, die Jungpapa werden, also jung, für mich heißt jetzt jung Ende 20, Anfang 30. Mhm. Dann kommt lange nichts. Und dann gibt es die Väter, die so in ihren 40ern Väter werden, aber die haben dann meistens auch eine deutlich jüngere Partnerin. Ja. Und ich dachte immer, wenn du mich nicht kennengelernt hättest, dann wärst du mit Sicherheit eher so Kategorie Ü40-Papa
oder jüngeren Partnerin. Oder gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Da sehe ich mich. Ist jetzt anders.
Ist jetzt ein bisschen anders gelaufen. Ja. Aber wie ist denn das mit der Fruchtbarkeit bei Männern? Also wir haben gerade gesagt, Fruchtbarkeit bei Frauen geht wirklich rapide bergab. Das heißt jetzt nicht, dass es links und rechts von der Statistik auch Ausnahmen gibt. Keine Frage, ne? Also natürlich gibt es viele, viele Frauen, die auch jenseits der 40 noch ohne Probleme schwanger werden und auch gesunde Kinder auf die Welt bringen. Mhm. So. Aber es ist eben nicht mehr es wird einfach wahrscheinlichkeitsgesehen wird es einfach schwieriger. Das muss man einfach so sehen. Und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich in meinem Umfeld mit Menschen ins Gespräch komme, vor allem mit Frauen, die jetzt vielleicht noch keine Kinder haben und die sich auch mit dem Thema schwanger werden noch nicht so beschäftigt haben, die aber trotzdem sagen, ich möchte irgendwann Kinder. Die sind dann so 35, sagen, aber jetzt brauche ich irgendwie noch ein paar Jahre für meine Karriere und ich mache das erst so in 5 Jahren. Da denke ich mal, Leute, wie sehr wollt ihr das wirklich? Also ist euch das wirklich wichtig? Kommt ihr auch damit klar, wenn es nicht klappt? Und wisst ihr überhaupt Bescheid über die Fruchtbarkeit bei uns Frauen? Aber wie ist es denn bei Männern?
Na, grundsätzlich ist es von dem Zeitraum, von dem wir sprechen, also wann es am besten ist, ähnlich wie bei den Frauen. Also ne, zwischen 20 und Mitte 30, alles prima. Und ab 35 nimmt die Anzahl langsam ab und ab 42, dass da die Qualität der Spermien abnimmt. Also da kann es auch sozusagen zu DNA-Defekten und so weiter kommen, dass die nicht mehr, dass es nicht zu einer Zeugung kommen kann sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, also statistisch ist es quasi ähnlich vom Altersdurchschnitt
aber
her.
Aber schon ein bisschen mehr Zeit hat man, weil es gibt ja durchaus auch so Promi-Beispiele, ne? Von Männern, die super alt noch Väter werden. Und da könnte dann mal meinen, ach Mensch, warum mache ich mir eigentlich so einen Stress? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, alte Promi-Papas habe ich gestern bei Google eingegeben. Mick Jagger, ne, 73 Jahre
73.
War er, als er nochmal Papa geworden ist. Al Pacino, 83. Und der älteste Oldie-Papa, den ich gefunden habe, ist Bernie Ecclestone, ehemaliger Formel-1-Geschäftsführer. Der war 89 Jahre, als er nochmal Papa geworden ist.
Das ist schon sehr beeindruckend. Aber die Frage ist, da redet ja auch keiner drüber, wie haben die das dann gemacht? Also ganz normal oder wurde danach geholfen?
Du meinst jetzt mit künstlicher Befruchtung?
Ja, kann ja sein. Das redet, weiß ja keiner.
Stimmt auch wieder.
I don't know.
Aber ich meine, das liest man, ne? Aber es ist eben auch nicht, es ist nicht die Norm.
Nee.
Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das dann in so hohem Alter noch klappt.
Die Qualität nimmt einfach ab 42 ab. Da ist man als Mann wahrscheinlich einfach nicht so krass betroffen. Wie sich sofort auswirkt.
Man hat ein bisschen mehr Zeit.
Und hat ein bisschen mehr Zeit. Daher vielleicht auch die Anfang 40 Papas, I don't know. Ja, genau. Aber das, also das ist ähnlich. Und die beste Zeit ist auch, wie bei den Frauen, zwischen 20 und 35.
Ja, und das passt natürlich überhaupt nicht mit unserem aktuellen Lebensstil zusammen, ne? Also viele von uns, die halt erstmal studieren gehen oder arbeiten wollen, reisen wollen, sich selbst verwirklichen. Da ist die Biologie einfach nicht so weit wie die soziale Entwicklung. Warum lachst du?
Naja, weil was heißt die Biologie nicht so weit? Also ich glaube, die Umstände sind einfach nicht, vielleicht nicht immer.
Na, ich meine,
passend.
Die Evolution, also wir sind einfach von unserer Biologie sind wir anders als
die Gesellschaft.
Von unserer Gesellschaft, genau. Ja.
Ja.
Ja, blöd.
Was will Mama?
Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache für all die Kinderwunschkliniken da draußen, die es gibt. Ja. Weil die machen damit ganz gut Umsatz, würde ich sagen.
Mhm.
Also die können sich über fehlendes Klientel nicht beklagen. Ja, so viel dazu. Wir sind einmal mit 32 und dann mit 36 Jahren Eltern geworden, mithilfe der Kinderwunschmedizin. Ohne hätte es bei uns möglicherweise nicht geklappt. Und da machen wir jetzt in dieser Folge für euch, ich würde sagen, so eine kleine Reise in die Vergangenheit und lassen das alles nochmal Revue passieren, was bei uns da damals eigentlich los war, warum es bei uns nicht geklappt hat und was wir dann gemacht haben und wie wir dann letztendlich schwanger geworden sind.
Und fangen an mit Kind 1.
Mit Kind 1 vorher aber, ne, wir können jetzt hier keinen Podcast über Unfruchtbarkeit machen, ohne nicht uns vorher nochmal über den Begriff Unfruchtbarkeit auszutauschen.
Ja. Wie gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Mann und Frau?
Was ist das eigentlich, Unfruchtbarkeit? Ja. Oder ab wann gilt man als unfruchtbar? Ja. Das ist ja irgendwie auch so ein schwammiger Begriff. Ja, was heißt das? Heißt das, dass ich irgendwie nicht sofort schwanger werde? Was heißt sofort? Da habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich bin zwar super tief drin im Thema, merke aber bei so Begriffen immer wieder, ich muss das vorher mir nochmal aufschreiben, weil ich auch einfach nichts Falsches erzählen will. Also, Unfruchtbarkeit bezeichnet das Unvermögen, ein Kind zu zeugen bzw. zu empfangen. Nach der Definition der WHO liegt sie beim Menschen vor, wenn nach einem Jahr trotz regelmäßigem ungeschütztem Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt keine Schwangerschaft eintritt. Also
ein Jahr.
Ein Jahr lang miteinander schlafen, am besten zum richtigen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Eisprungs. Und dann entsteht dabei kein Kind. Dann gilt man als unfruchtbar. Es gibt auch noch eine Unterscheidung zwischen Sterilität und Infertilität.
Die kenne ich nicht.
Nee, wusste ich tatsächlich bis gestern auch nicht. Ich habe es echt gestern nochmal nachgeguckt. Also Sterilität ist im Grunde der medizinische Begriff für Unfruchtbarkeit, ist ein Synonym, bezeichnet die Unfähigkeit, schwanger zu werden. Und Infertilität bezeichnet man das, wenn man quasi, wenn eine Konzeption möglich ist, also wenn Frau schwanger werden kann, aber diese Schwangerschaft nicht zu einem Baby führt. Also wenn sie quasi Fehlgeburt erleidet.
Ja.
Oder der Embryo schon quasi, ja, ganz, ganz früh abgeht und man das gar nicht merkt. Genau, das ist
aufgrund verschiedenster Ursachen.
Genau, Infertilität. Okay. Genau. Unfruchtbarkeit, und das ist mir auch super wichtig zu sagen, weil das ist relevant für alle anderen Folgen, die da so kommen, ist eine Krankheit. Also es ist nicht einfach nur ein Zustand, den man irgendwie hat oder auch nicht, sondern es ist eine, oder den man auch irgendwie beeinflussen kann mit, weiß ich nicht, Entspannung oder Yoga oder was. Nein, es ist eine Krankheit mit ICD-10-Code. Also ICD-10, das sind die Codes, die immer auf Überweisung stehen, ne? Also wenn man irgendwie vom Hausarzt
Schnupfen.
Genau. Das ist die 10. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. So. Auch der WHO. Und genau, Unfruchtbarkeit, Sterilität gilt als Krankheit tatsächlich.
Was ich ja irgendwie, also das habe ich mir auch bei der beim Recherchieren so ein bisschen überlegt. Der Begriff Unfruchtbarkeit, also zum Beispiel, wenn man das jetzt auf den Mann bezieht, ne? Also da heißt es, Unfruchtbarkeit des Mannes handelt es sich um die Unfähigkeit, trotz einer normalen Erektion kein Kind zu zeugen. Dass ja der Begriff auch ein bisschen schwierig ist, weil in dem Sinne ist man in dem Moment ja vielleicht gar nicht unfruchtbar, weil man vielleicht auch noch Spermien hat oder so. Nur halt auf dem natürlichen Wege funktioniert es nicht.
Okay, also du meinst, das ist gemein, dass man so betitelt wird, weil man...
Na, vielleicht macht, weil das macht ja schon was mit einem, ne? Ne, und vielleicht ist das, darüber habe ich auch nachgedacht, weil das war auch Thema in der ersten Folge, wo es um das Männlichkeitsbild ging und was es mit einem macht. Und die Betitelung unfruchtbar ganz schnell damit einhergeht, ah, der ist nicht in der Lage, mit seiner Frau zu schlafen.
Ja.
Der kann nicht vögeln, der ist impotent.
Der kann seinen Mann nicht stehen,
genau. Deswegen ist es so wichtig, halt zu sagen, dass damit hat es halt nichts zu tun. Ne? Mhm. Es geht darum, trotz einer normalen Erektion nicht in der Lage zu sein, ein Kind zu zeugen. Das sind halt zwei verschiedene paar Dinge, die aber so in der normalen Gesellschaft einfach irgendwie so, ja, wie soll, so nah und dicht beieinander liegen und so viel Stereotype da mit dabei sind und Männlichkeitsbilder, die einfach einen dann ganz schön mitnehmen können.
Voll.
Ja.
Ist gut, inklusive dass du das mir. Sagst. Ja. Ja. Das ist gut, dass du das sagst, weil, ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir haben das alles erlebt, ne? Also der Moment, wo dir gesagt wurde, tja, Herr Bockisch, Ihre Schwimmer, die sind nicht ganz so fix unterwegs. Ja. Wie war das für dich?
Ich glaube, wenn einen sowas trifft, dann checkt man das ja in dem Moment meistens gar nicht. Da denkt man sich, da stehe ich jetzt hier drüber, ich sitze jetzt hier im Arztzimmer mit meiner Frau. Ich glaube, das kam alles erst später. Nein. Und auch nicht bewusst. Ich glaube, da passiert so viel unter der Oberfläche. Auch was es dann für Einflüsse hat, auf wie man sich so fühlt. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Gefahr, dass da ganz viel unterbewusst passiert, wo man sich vielleicht besser direkt mit auseinandersetzen sollte. Ne?
Da kommen wir dann aber gleich zu. Ja. Ich merke gerade schon, ich greife vor.
Ja.
Unfruchtbarkeit ist kein Randphänomen. Das muss ich ja auch einfach nochmal sagen.
Ja.
Es gibt verschiedene Zahlen. Laut Bundesfamilienministerium trifft es jedes 10. Paar in Deutschland zwischen, ich habe es mir aufgeschrieben, 29 und 59 Jahren.
Jedes zehnte
Paar.
Krass.
Das ist nicht wenig.
Also ich meine, hier im Haus, da sitzen ja schon mindestens 10, also in dem Fall wären wir das. Aber, aber so grundsätzlich, wenn noch ein Elfter dazu kommt, dann kann es auch jemand anders sein.
Die WHO hat jüngst, das ist jetzt etwa, ja, bald ein Jahr, nee, 2 Jahre her, auch neue Zahlen veröffentlicht, die sagen, dass jeder 6. Mensch weltweit, das fand ich auch interessant, also nicht nur, wie ich immer dachte, in Industrieländern, sondern weltweit von Unfruchtbarkeit betroffen ist, zumindest zeitweise. Das heißt nicht, dass diese Menschen dann am Ende
dauerhaft unfruchtbar sind.
Genau, keine Kinder bekommen können, aber zumindest zeitweise aus verschiedensten Gründen betroffen. Und das ist halt echt viel.
Ja, und es gab auch 22 diesen wahnsinnigen Artikel vom Spiegel über die Studie der Universität Jerusalem.
Okay.
Wo die rausgefunden haben, dass seit den 70er Jahren die Fruchtbarkeit von Männern um 50% abgenommen hat. 50%.
Boah, Wahnsinn.
Das ist echt eine krasse Zahl. Seit den 70ern bis 2018.
Das heißt, man kann so salopp sagen, dass unsere Großeltern...
Und das ist nicht ganz korrekt, also die Spermienzahl hat.
Die Spermienzahl. Also man kann also ganz salopp sagen, dass unsere Großeltern, mein Opa, der im Krieg gekämpft hat, sich mangelernährt hat, wahrscheinlich den Stress seines Lebens hatte, trotzdem im Schnitt fruchtbarer war als
die Männer von heute.
Die Männer von heute, ja. Die vorm Computer sitzen. Oh je. Okay,
und ich finde, also die Zahlen finde ich so krass. Ne? Wir reden, also Spermienzahl bei Männern ist sogar um 62% zurückgegangen. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Das sind krasse Zahlen. Mhm. Also, und ne, die haben nur in ihrer Studie überprüft, ob es abgenommen hat und wenn ja, um wie viel. Nicht die Gründe, aber man geht davon aus, ne, Lebensart, Stress, Ernährung, Verschmutzung und so weiter und so fort, Mikroplastik und so weiter. Das ist da jetzt nicht offiziell genannt, aber sie gehen davon aus, dass es was damit zu tun hat. Ne? Aber das ja führt dazu, dass es eben so ist, dass einfach jeder Zehnte jetzt betroffen ist.
Wahnsinn. Und trotzdem kenne ich kaum einen Mann, der offen sagt, ich gehöre dazu. Außer dich. Ich kenne dich. So in unserer engsten Bekanntenkreis, ja, wenn man so mal ein bisschen Deep Talk macht.
Aber ich gehe jetzt auch nicht ins Gespräch und sage, ey, Markus, ich bin unfruchtbar.
Meine Schwimmer haben nur das Seepferdchen und nicht den...
nicht Gold gemacht. Ja.
Naja, es ist natürlich ein total intimes Thema, aber ich weiß nicht, du redest ja auch über deine Weisheitszahn-OP.
Ja.
Ne? Also du redest schon über andere Krankheiten auch.
Ja. Nein, ich glaube, das ist einfach super eng verknüpft mit so einem Männlichkeitsbild.
Wie gesagt, für mich als Frau ist es halt auch immer, dass ich immer das Gefühl habe, mir wird so nahegebracht, dass das eben keine Krankheit ist, sondern so ein Zustand. Oder ne? Das habe ich mir quasi gefühlt selber eingebrockt. Das ist etwas, was ich selber mit meiner inneren Haltung irgendwie beeinflussen könnte. Ja, so.
Entspann dich mal.
Genau, Schlagwort, entspann dich mal. Du bist zu sehr drauf fokussiert, Nora. Du
Mach
willst
ruhig
es
mal
zu
Urlaub.
Sehr. Macht doch mal einfach mal Urlaub und trinkt euch ein Glas Wein und ne, ihr wollt es einfach zu sehr und wart's mal ab, wenn ihr das nicht mehr wollt, dann passiert es einfach so. Das sind übrigens ganz, ganz viele Mythen und Vorurteile, denen wir gerne auch nochmal eine eigene Folge widmen
wollen. Ich glaube auch, das ist eine eigene Folge wert.
Absolut. Aber zurück zu uns. Also, wir haben dann beim letzten Mal unsere Geschichte ja auch schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Haben euch die ganze Vorgeschichte erzählt, ne, wann bei uns der Kinderwunsch aufkam und dass wir erstmal 2 Jahre so probiert haben. Ich würde vorschlagen, wir steigen an dem Punkt ein, wo wir dann wirklich auch in die Kinderwunschklinik gegangen sind.
Ja.
Das war dann im Herbst 2018. Kannst du dich noch erinnern, welche Diagnostik wir da gemacht haben?
Bei dir nicht,
nee.
Bei mir schon. Also bei mir wurde mein Ejakulat untersucht.
Mhm.
Ne? Also ein Spermiogramm wurde gemacht.
Das ist auch bei Männern meistens ein bisschen einfacher als bei Frauen, leider, leider. Frauen müssen da deutlich mehr über sich ergehen lassen.
Genau, das war das Erste, was gemacht
also
wurde.
Also waren wir überhaupt erstmal da, ne? Haben uns vorgestellt, haben einen Termin gemacht, auf den wir 3 Monate warten mussten, das weiß
Stimmt.
ich noch. Ich hatte im Sommer einen Termin gemacht, im Herbst hatten wir den dann. Sind da auch schon, glaube ich, ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl hin.
Naja, es war ja klar, okay, es hat jetzt schon lange nicht funktioniert und ich meine, das hat ja auch schon was gemacht, ne? Da ist eine gewisse Ungeduld gewesen bei dir, eine Unsicherheit, warum hat es nicht funktioniert, bei mir auch. Bei mir war schon Stress alleine, weil es ging ans Kinderkriegen.
Es wurde jetzt noch konkreter.
Ja, jetzt geht man in so eine Klinik, wo einem geholfen werden soll.
Ja, aber es war auch ein ganz komisches Gefühl, fand ich. Also das war nicht so, wie wenn man irgendwie zur jährlichen gynäkologischen Kontrolle geht oder zum halbjährlichen Zahnarztbesuch. Es ist schon was völlig anderes gewesen. Also ich weiß noch, dass wir beide sehr aufgeregt waren. Ich weiß auch noch genau, wo im Wartezimmer wir gesessen haben. Und ich weiß auch noch, dass wir uns all die anderen Paare im Wartezimmer angeguckt haben, so ganz verstohlen. So nach dem Motto, wer sitzt denn noch hier? Wie sehen die anderen denn aus?
Ist ja auch
die unfruchtbar
ist ja auch
sind.
Ja.
Und wir hatten beide auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht dazugehören. Oder?
Ja, schon ein bisschen. Aber das ist auch ein seltsames Gefühl. Ich finde so dieses Wartezimmer dort finde ich super unangenehm.
Warum?
Also weil das Gefühl so, weil keiner redet miteinander.
Mhm.
Alle sitzen da so still in ihrer Ecke.
Die gucken alle so.
Alle gucken auf den Boden.
Also die Männer,
auf den Teppich.
Männer wirklich so mit hängenden Schultern, Bauch raus. Geht bei mir jetzt wunderbar. Gucken so und die Frauen meistens ziemlich nervös irgendwie am Rumnesteln.
Also es gibt wesentlich angenehmere Orte als dieses Wartezimmer. Also finde ich.
Ich hatte sofort das Gefühl, ich müsste ja eigentlich eine Kamera aufstellen und so einen künstlerischen Dokumentarfilm drehen über Paare im Kinderwunsch-Wartezimmer.
Ja.
Ich weiß noch, wie wir darüber auch gescherzt haben. Auf jeden Fall sind wir dann dran gekommen und dann gab es erstmal einen Diagnostikplan. Ne? Also
was ist zu machen, um rauszufinden, was los ist.
Und das waren bei mir diverse Blutuntersuchungen. Da wurden Hormonwerte nachgeguckt. Und bei dir ein Ultraschall, bei mir auch. Ultraschall. Ja. Eine Eileiterdurchspülung haben wir gemacht bei mir, um zu gucken, ob die Eileiter frei sind.
Da ist schon die Liste ganz schön lang. Ne? Ich musste einfach nur in eine Kabine gehen, um mir einen runterholen. Also ist einfach der Fakt.
Weißt du noch,
Regie lacht.
Ja, wir lachen ja, es ist einfach auch so
es
absurd.
Es ist aber auch ein bisschen absurd. Die Absurdität, da muss man, vielleicht nimmt man das einfach mit. Ich glaube, das hilft auch viel bei dieser ganzen Geschichte. So schwierig und so krass das auch ist, ich glaube, man kann das nur überleben mit so ein bisschen Schmunzeln.
Weißt du noch, ob du gleich beim ersten Termin dir schon einen runterholen musstest oder erst beim zweiten?
Ich weiß es nicht mehr.
Das verwischt
Bin
auch
ich
so
extra dahin gegangen?
Ich keine Ahnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am ersten, an dem Beratungstag schon war.
Nee.
Ich kann mich aber nicht erinnern.
Nee, das wäre auch ein bisschen zu viel auf einmal gewesen. Man muss es überhaupt erstmal verdauen, wie das da so abläuft und so. Jedenfalls mussten wir dann, glaube ich, beide nochmal wiederkommen.
Genau.
Ne? ich erzähle mal kurz, bei mir ist es nicht ganz so lustig wie bei dir, deswegen erzähle ich kurz meinen Part.
Na, lustig.
Im wahrsten Sinne, ja.
Absurd.
Vielleicht. Absurd. Also bei mir war es erstmal eine große Blutentnahme. Ich weiß nicht, wie viele Röhrchen sie da rausgezogen hat. Also es wurde unter anderem nach meinem AMH-Wert geguckt. Das ist das Anti-Müller-Hormon. Das gibt Auskunft über die Eizellreserve. Also wie viele Eizellen man noch so auf Lager hat. Dann wurden Schilddrüsenwerte überprüft, die auch nicht unerheblich sind beim Schwangerwerden. Es wurde auch nach Antikörpern geguckt für frühere Infektionen.
Mhm.
Und eben dann natürlich einen ganz ausführlichen Ultraschall. Wie sieht die Gebärmutter aus? Wie sehen die Eierstöcke aus? Kann man irgendwelche Zysten vielleicht sehen? Gibt es vielleicht schon kleine Follikel, die sich bilden? Also das wurde alles nachgeguckt. Und ich weiß noch, dass wir dann wieder, genau, und du hast dann parallel deinen
noch ergänzt, deinen doch, Beitrag. Ich habe noch was anderes abgegeben. Mhm. Urin habe ich auch noch abgegeben.
Echt?
Naja, die haben ja auch den Kontrolle auf Krankheiten und
genau,
so weiter
stimmt.
Gemacht.
Das genau,
darf man
das
auch nicht vergessen,
auch
das ist
so.
Auch noch mit dabei. Ja. Weil das natürlich auch, ne, Geschlechtskrankheiten und so
genau.
weiter werden überprüft. Und
das
so
wurde
und
bei
so
mir, glaube ich, auch gemacht.
Ja.
Also sowohl Urin, aber auch vor allem Blut.
Mhm.
Und dann gab es im Grunde die große Auswertung. Vorher noch, kannst du mir kurz erzählen, wie ist denn das so?
Meinst du jetzt die Kabine?
Ja.
Beim besten Willen, ich verstehe nicht, warum das heutzutage noch, also ich, vielleicht will man den klinischen Charakter erhalten.
Also,
und es, also
wie war das für dich, so auf Kommando? Ich meine, das ist ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt.
Also keine Ahnung. Da,
das war ja auch das erste Mal.
Ja.
Kannst du dich an dein erstes Mal?
Mein erstes Mal in der Kabine?
Ja.
Also ich, ja, doch, ich kann's,
kannst
kann,
du dich dran erinnern?
Ich beschreibe das mal.
Weil es kamen ja mehrere Male dann dazu in
ja.
Folge. Irgendwann wird man dann ja geübt.
Man stumpft ab. Nee, also das ist...
Beschreib mir bitte den Raum.
Ja, genau. Also man kommt. Stell dir vor, du hast so einen normal großen Raum, Toilettenraum,
mhm.
von der Größe her. Da steht ein Sessel drin.
Okay.
Mit so einem, kennst du dieses Papier, was beim Arzt immer über die Liegen gelegt
ja,
wird?
Ja, ja.
So ein, weiß ich nicht.
So ein roter Plüschsessel?
Nee, ich glaube, der war schwarz und abwischbar.
Oh
so.
Gott.
Also ich glaube, dass dieser Raum muss natürlich die Kriterien erfüllen, dass er gut desinfizierbar ist.
Ja, klar.
Also ich weiß nicht, ich habe mich da einfach nicht hingesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, niemand setzt sich da hin. Ich glaube, ich lege meine Hand dafür ins Feuer für meine männlichen Kollegen. Ich glaube, dass sich da niemand hinsetzt. Dann ist da ein Waschbecken.
Okay.
Na, dann ist da, ist da eigentlich noch eine Toilette drin? Ich weiß nicht. Ich kann es mir vorstellen.
Kleiner
genau.
Raum.
Ja, kleiner Raum. Es gibt dort gibt's einen kleinen Tisch. Da liegen so, so Erotikhefte.
Mhm. Magazinchen.
Das ist so ein bisschen Zeitreise. Glaube ich.
Ach so, 80er-Jahre-mäßig.
Nein, weiß ich nicht. Also ein Playboy und was es da so alles gibt mit Damen aller Art, wie man das möchte.
Oh Gott.
Und ganz weird. Also als ich dann das erste Mal da drin war, wusste ich alles klar, gut, dass man ein Handy dabei hat.
Ja.
So, also wenn man denn sich helfen muss.
Also
aber
die Heftchen hätten dir nicht geholfen.
Ja, ich wollte die auch nicht benutzen. Also ich weiß nicht, das ist ähnlich wie dieser Sessel. Man möchte die doch nicht in die Hand nehmen und dann setzt man sich dahin und blättert ein Playboy durch.
Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, wer das vorher alles schon in der Hand hatte.
Und parallel, das ist, kommt noch, ne, dann fängt man vielleicht an, da Hand anzulegen.
Ja.
Ne, man hat ja auch irgendwie einen Zeitdruck. Man weiß nicht, okay, muss man jetzt, ich kann ja jetzt nicht eine Stunde drin sein. Muss jetzt auch schnell gehen, weil die, also... Und
sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich mir fällt gerade ein, dass du mir dann erzählt hast, dass es super unerotisch war, weil das Klo direkt nebenan war und du ständig zum einen die Klospülung gehört hast und immer irgendwelche Schwestern, die auch rauf und runter gegangen sind und
also
mit den Türen geknallt.
Das ist ähnlich, dort macht man auch die Urinabgabe nebenan,
Gott.
So, ne, in der Toilette und die laufen halt da die ganze Zeit lang. Das heißt, es werden die ganze Zeit Türen geschlagen, du hörst Schritte auf Fliesen vor deiner Tür. Also ist jetzt nicht der einfachste Ort, um das zu machen,
also,
wozu man da reingeschickt wird.
Ich muss an dieser Stelle sagen, mein Kompliment, dass das überhaupt geklappt hat.
Ich muss, dann weiß ich nicht. Also ich hatte damit tatsächlich kein Problem. Ich habe das dann da drin gemacht, aber der Ort und wie das da aussieht und die Umstände sind echt nicht toll.
Ja, du hast aber dein Handy gebraucht mit einem Filmchen. Also so ohne Anregung ging es dann auch nicht.
Das wäre bestimmt auch ohne Anregung.
Vielleicht hätte ich einfach mitkommen sollen.
Da dürfen sie ja sogar. Wurde ja sogar erwähnt.
Ja?
Ja, dass die Frauen mit Partnerinnen mit rein dürfen.
Oh, ich weiß gar nicht mehr.
Aber das ist auch, das würde ich in diesem Raum, ich würde dich da nicht haben wollen.
Das Licht war wahrscheinlich auch nicht
Nein,
so.
Nein, das ist so ein hier. Oh, also, nee, das ist noch schöner. Also so Leuchtstoffröhrenlicht. Wie man es halt so kennt.
Eieieiei.
Auf so ein, weiß ich nicht.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gelästert und uns beschwert. Hattest du denn jetzt im Laufe deiner Erfahrung mit, ich sag jetzt mal, Wix-Kabine, hast du da irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wie man es den Männern etwas leichter und angenehmer machen könnte vielleicht?
Na, ich verstehe erstmal, ich verstehe den Grund, dass es gut desinfizierbar sein muss.
Ja.
Ne? Deswegen macht Fliesen natürlich Sinn.
Mhm.
Aber ansonsten, ich glaube, das größte Ding ist die Beleuchtung und die Geräuschkulisse, was natürlich einfach schwierig zu verändern ist. Muss man gucken, ob man einfach ein eher abgeschiedener Raum, ich glaube, das fällt einem leichter, als wenn man die ganze Zeit draußen die Leute langlaufen hört, der jetzt gerade sein großes Geschäft verrichten geht, dort hinten auf der Praxistoilette.
Ich meine, da kommt keine Lust auf.
Nee. Aber soll vielleicht, weiß ich nicht, aber es muss ja funktionieren.
Da würde mich interessieren, ich meine, wir kennen ja nur unsere Kinderwunschklinik.
Genau. Ich würde gerne eure Wix-Kabinen-Stories hören.
Bitte.
Ganz, ganz ehrlich, das ist was.
Gibt es vielleicht irgendwo in Deutschland Kinderwunschkliniken, die da schon etwas weiter sind als unsere Klinik, die, also ich habe sie sehr gemocht tatsächlich.
Ja.
Die tolle Ärzte, tolle Behandlung.
Und die Schwestern sind auch super.
Aber die, das Interieur war eher so 80er, 90er Jahre. Also.
Ja. Aber die,
mal wirklich eine Renovierung.
Da ist, also ich sage mal, Wix-Kabine, da ist Luft nach oben.
Okay.
So.
Dann haben wir dieses Kapitel auch abgeschlossen.
Genau. Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe es geschafft und dann habe ich meinen Becher dort abgegeben, um mein Spermiogramm zu bekommen.
Du kannst den da nicht dann einfach abstellen, sondern musst den dann durch die halbe Klinik tragen?
Nee, man hat so einen Beutel.
Ein Brottüte.
Und dann läuft so eine Brottüte. So eine, ja. Und dann mit dieser unverfänglichen Brottüte, wo keiner in der Praxis weiß, was da jetzt passiert ist, gehst du dann vor zum Tresen und gibst ihn ab.
Das ist aber irgendwie auch ein bisschen pein. Also,
das ist ja auch egal. Also da ist eigentlich alles vorbei.
Also Schamgefühle sind
Wenn du
nicht
durch
mehr,
die Kabine
ne?
durch bist, ist eigentlich auch Wurst.
Ja, also halten wir fest, man legt wirklich jegliche Scham ab. Ansonsten hat man eigentlich nur Stress dort, ne? Und das gilt für uns Frauen tatsächlich auch, weil wenn man sich in diesen Strudel dieser Kinderwunschbehandlung begibt, dann muss man als Frau damit rechnen, ganz, ganz viele Untersuchungen zu machen. Und das sind nicht nur Blutentnahmen, das sind auch regelmäßige vaginale Ultraschelle. Also, ne, und ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich dann im Zuge der nächsten Wochen und Monate dort war. Und einfach schon automatisch, wenn ich in das Arztzimmer kam, ich hatte wirklich meine Hand an meiner Knopfleiste, machen Sie sich mal frei. Und ehe ich es mich versah, hatte ich meine Hose schon ausgezogen. Und man legt sich da wirklich ständig auf irgendeine Arztpritsche und lässt sich halt vaginal untersuchen. Und das ist ja auch eine total intime Sache mit meinem Körper. Also ich stelle meinen Körper quasi bereit für die Medizin. Und natürlich gehe ich auch regelmäßig zu meiner Gynäkologin und die macht dann dort auch, untersucht mich auch vaginal. Aber das passiert ja im besten Fall einmal im Jahr oder zweimal im Jahr.
Und die Anzahl ist einfach krass.
Und nicht jede Woche durch unterschiedliche Ärzte. Und das macht auch was. Also das ist, da können wir jetzt hier drüber lachen und Witze machen, aber am Ende.
Na, und bei dir war das noch viel mehr.
Ist das allein auch wirklich eine große Belastung tatsächlich,
ne? Ja.
Und ist ja völlig weit weg von dem, was man sich eigentlich vorstellt, wenn man gemeinsam ein Kind zeugen will. In größter Intimität und Liebe und überhaupt.
Ja, das ist das, was ein bisschen, also was auf jeden Fall dann darunter leidet, ne?
Ja.
Also die Romantik beim Kindermachen geht verloren.
Komplett, schon beim ersten Kinderwunsch-Klinik-Termin.
Ja. Jetzt witzel ich ja immer rum, das heißt, wir haben sie, wenn ich immer sage, wir haben sie machen lassen, aber was es eigentlich bedeutet, ne, darüber können wir jetzt sprechen.
Ja, ja, genau. Also wir haben also unsere Dienste dann getan beim ersten Termin und dann, ich glaube, es hat dann vielleicht so 2-3 Wochen gedauert, gab es dann die große Offenbarung. Also einen zweiten Termin, wo uns dann erzählt wurde, was gefunden wurde. Ja, und da kam dann raus, bei mir eigentlich soweit alles okay, aber sie hatten tatsächlich Antikörper im Blut gefunden bei mir über eine zurückliegende Chlamydieninfektion. Das fand ich total spannend, weil ich hatte nie Symptome gehabt. Ich konnte mich überhaupt nicht erinnern, dass ich mich jemals damit irgendwo hätte infizieren können. Aber das kann auch schon wirklich viele Jahre zurückgelegen haben. Die wilden 20er. jedenfalls ist das bei Chlamydien so, wenn man die nicht behandelt, kann es sein, dass die Infektion aufsteigt und die Eileiter verklebt. Und wenn Eileiter verklebt sind, dann kommen da natürlich keine Spermien durch. Und deswegen haben sie gesagt, machen wir bei ihnen eine Eileiterdurchspülung.
Mhm.
um einfach zu gucken, sind die verwachsen oder nicht. Da weiß ich schon, dass ich da sehr, dass ich erstmal so einen Schauer hatte, dass ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich ist es okay. Aber ich kann die Geschichte abkürzen. Ich habe das machen lassen. Da wird einem so ein Kontrastmittel, also da wird ein Ultraschall gemacht von den Eierstöcken und den Eileitern und dann wird parallel mit einem Katheter so ein Kontrastmittel durch die Gebärmutter in die Eileiter gespritzt. Ohne Betäubung bei mir in dem Fall. Und ich kann sagen, da erzählt auch jede Frau was anderes. Wirklich jede Frau ist anders. Bei mir tat es schweineweh. Also so ein bisschen wie Periodenschmerz, nur deutlich erhöht. Also ich fand das sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber es hat zum Glück nicht lange gedauert und die Eileiter waren zum Glück durchgängig. Das heißt, ich war an dem Punkt erstmal...
Du warst dann fein raus.
Ich war erstmal fein raus, ja.
Ja. Und bei mir haben sie ein Spermiogramm gemacht, was im Grunde dazu da ist, die Zeugungsfähigkeit zu beurteilen. Und dabei wird die Spermienqualität untersucht.
Genau. Und da saßen wir dann da. Und ich weiß ganz genau, wie die Ärztin da in ihren Bildschirm guckte. Und dann sagte so jetzt zu Ihnen. Ja, und dann druckste sie so ein bisschen rum und meinte, ja, also, ne, was sagte sie? Die Menge ist ganz okay, aber an der Beweglichkeit, da müssen wir arbeiten. Oder irgendwie so. Ne?
Was irgendwie eine absurde Aussage ist, weil wenn man dann sagt, da müssen wir dran arbeiten, denkt man so, ah cool, kann ich was machen? Und dann ändert sich das wieder. Mhm. Was ja im Endeffekt auch irgendwie begrenzt der Fall sein kann, ja. Ne? Dass man was dran machen kann.
Genau. Und ich habe tatsächlich, wir haben jetzt hier ein Spermiogramm von dir dabei. Ne?
Meins ist da.
Das ist nicht das allererste, sondern das eigentlich das letzte, was wir gemacht haben. Aber
von Kind 2, oder?
Ja, aber ja. Die Daten haben sich eigentlich nicht groß geändert.
Spielt ja auch keine Rolle.
Genau.
Nee. Genau.
Und ich glaube jetzt so ein bisschen für alle die jetzt neu in dem Thema sind und noch nicht so deep drin, ist es vielleicht mal ganz spannend, sich das mal genauer anzugucken und zu erklären, was diese Werte da eigentlich alle sollen, wie ein normales Spermiogramm aussieht.
Genau. Also es gibt Normwerte von der WHO.
Ich tatsächlich auch immer wieder.
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass es mehrere Parameter gibt, die untersucht werden. Ne? Einmal die Menge an sich. Ne? Wie viel Spermien sind im Ejakulat enthalten? Es gibt auch Fälle, wo keine Spermien enthalten sind. Ganz andere Problematik in dem Fall dann. Dann wird die Beweglichkeit untersucht der Spermien und auch, ob die Spermien an sich intakt sind. Also wie ist deren Bauform? Sind die
Bauform?
Bauform. Wie sehen die aus? Sind die Schmuck? Können die sich bewegen?
Aber was heißt denn Schmuck? Also
nein, was ich damit meine ist, sind die missgebildet oder ne, also
haben sie eine Delle am Kopf?
Oh je, oder
ein kurzes Schwänzchen.
Fehlt das Schwänzchen?
Oh je.
Solche Sachen werden untersucht. Ne?
Die armen Spermien.
Da gibt's dann die Konzentration sozusagen der Spermien im Promilliliter.
Der pH-Wert sehe ich gerade über Kopf.
Genau, pH-Wert ist auch relevant, ob es quasi überhaupt eine Umgebung ist, wo die existieren und sich bewegen können, spielt eine Riesenrolle. Und dann die Konzentration, das ist ganz spannend, weil es gibt sozusagen von der WHO so einen Wert, dass quasi ab einer Konzentration von unter 16 Millionen pro Milliliter quasi der Mann als unfruchtbar gilt.
Ah ja, okay.
Genau.
Magst du mir mal vielleicht die Normwerte der WHO eben sagen? Also was ist laut WHO ein fruchtbares Spermiogramm? Und ab wann wird es schwierig? Und,
genau,
und wie war es dann bei dir?
Genau, also wir haben ja den Normwert von der Konzentration, ne? Also von der Menge der Spermien pro Milliliter, hatte ich ja gerade genannt. Ne?
Mhm.
Da, und dann gibt es noch die Mobilität. Das spielt eine Riesenrolle, weil ne, wir haben, das finde ich auch ganz interessant, weil das bei mir auf jeden Fall dann das Problem war sozusagen, die Mobilität. Und das wurde damals noch unterteilt in vier verschiedene Arten von Mobilitäten der Spermien. Ne?
Okay.
Also einmal schnell progressiv,
ja.
Langsam progressiv, ortsständig. Das habe ich mir erklären lassen. Das bedeutet, wenn die nur im Kreis schwimmen können.
Die jagen ihren eigenen Schwanz.
Genau. Die kommen nicht richtig vorwärts. Und unbeweglich. So.
Also.
Genau, die machen gar nichts. Das ist grundsätzlich, muss man dazu sagen, diese vier Arten sind erstmal alle immer enthalten. Also die hat erstmal jedem Mann im Ejakulat sind die alle. Es kommt dann auf die Konzentration an und die Menge. Wenn alle unbeweglich sind,
kommen
ist klar, okay,
Ziel.
Die kommen nicht zum Ziel.
Man muss sich ja auch mal vorstellen, ne, wenn ihr euch jetzt mal die Anatomie vorstellt. Also man hat die Gebärmutter, den Gebärmutterhals, die Vagina. Und wenn man dann Sex hat und der Mann ejakuliert, dann kommen die Spermien raus und die müssen ja einen echt langen Weg.
Der Weg ist lang.
Also die müssen ja nicht nur durch die Vagina und den Gebärmutterhals, die müssen durch den Muttermund durch, in die Gebärmutter und meistens dann sogar noch in die Eileiter, weil es ja nur zu einer Schwangerschaft kommen kann, wenn parallel das Ei in den Eierstöcken springt. Das Ei springt und bewegt sich durch die Eileiter in die Gebärmutter. Und parallel schwimmen die Spermien quasi in die Eileiter, befruchten das Ei und zusammen teilt sich das. Und wenn sich das dann 5 Tage geteilt hat, nistet es sich dann in der Gebärmutter ein. Und das ist schon ein ordentlicher Weg für diese kleinen Zellen. Ja. Da muss man schon am besten schnell progressiv sein, wahrscheinlich.
Und ne, bei dieser Mobilitätsgeschichte ist es aktuell
so. Entschuldige, dass ich dich wieder unterbreche. Da werden mich jetzt vielleicht auch ein paar Hörer für kritisieren. Unterbricht deinen Mann nicht immer, weil die Eizelle ist ja auch nicht dauerhaft lebendig. Also sobald die gesprungen ist, ist die 24 Stunden befruchtbar. 12 bis 24 Stunden.
Sagt man so, ne?
Genau.
Ja.
Also es gibt wirklich ein ganz, ganz schmales Zeitfenster, wo es überhaupt zu einer Befruchtung kommen kann. Ja. So.
Und bei der Mobilität, da ist es jetzt so, dass die beweglichen, also die langsamen und schnellen, wurden neu zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, ab wann die WHO das zusammengefasst hat.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Genau, gar nicht so lange her. Und da ist es jetzt so, dass mindestens 40% der Spermien im Ejakulat beweglich sein sollten und 32% davon vorwärts beweglich.
Egal also wie schnell oder...
Also da geht's, die Schnelligkeit spielt gar nicht mehr so eine große Rolle,
okay,
sondern es geht grundsätzlich um die Beweglichkeit. Bei mir hingegen ging es um die schnelle Beweglichkeit. Das war damals noch der Fall. Also das ist jetzt hier von 23.
Okay, das heißt tatsächlich, dass es egal ist, also nach neuesten Kriterien, ob sie langsam vorwärts beweglich oder schnell vorwärts beweglich sind.
Genau.
Naja, ich glaube auch, dass unsere Kinderwunschklinik einfach trotzdem noch nach den alten Kriterien das gemacht hat.
Das kann
hat.
Auch sein, ja. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, dass selbst, dass die Untersuchung ja in Ordnung ist so und gerade nach der Aufbereitung, also das hat was damit zu tun, wie dann die Insemination erfolgt, ne? Mhm. Da wird das, nicht das Ejakulat, die Spermien werden aufbereitet, ne? Da verändert sich das ja nochmal. Also du kannst, gibt es so eine spezielle Flüssigkeit, da werden bei meiner Recherche wurde viel das Wort aktiviert, was auch immer das heißt. Meine Spermien wurden aktiviert.
Die haben nochmal so einen kleinen Motor bekommen, so einen kleinen Düsenantrieb. Ja.
Aber das ist interessant, weil hier, bei mir zum Beispiel, in meinem Spermiogramm, war das Problem hier schön eingekreist mit einem Kugelschreiber, 0% schnell progressive Spermien.
Null.
Aber nach Aufbereitung waren es 70, was ich interessant finde, weil von 0 auf weiß gar nicht, wie aus 0 mehr werden kann,
ja.
Aber offensichtlich wurden sie aktiviert. 70%.
Wahnsinn. Fetzt. Da hätte ich ja eigentlich sofort schwanger werden müssen.
Aber diese auf jeden Fall war die 0% waren das Problem.
Also du hattest 0% schnelle Spermien, 21% langsame, ne?
Genau.
Da, ich weiß noch, dass die Ärztin gesagt hat, das ist schon okay, könnte aber eigentlich auch deutlich mehr sein.
Und die Problematik war, die Aussage war ja, theoretisch, in der Theorie, ist eine natürliche Empfängnis möglich, nur äußerst unwahrscheinlich.
Genau. Ich weiß aber trotzdem, dass ich in dem Moment dachte, ach ja, ist zwar nicht so super, aber es geht ja noch deutlich schlimmer. Und das weiß ich auch jetzt, ne? Also so in unserer Bubble, ne, mit anderen Betroffenen. Ich habe auch schon deutlich, ich sag mal, schlechtere Spermiogramme gesehen. Also es gibt tatsächlich auch Männer, die haben eben nicht nur das Problem mit unbeweglichen Spermien, sondern da sind auch noch deutlich zu wenig da. Die sind alle deformiert. Also es gibt auch wirklich so ganz traurige Spermiogramme, wo wirklich gar nichts mehr stimmt, gefühlt. Und da dachte ich, da war ich irgendwie erstmal noch so ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, ah ja, komm, das sind ja nur die Beweglichkeit, ist ja alles nicht so schlimm.
Und ich glaube, das war auch ein bisschen mit der Grund, warum wir uns dann erstmal für eine Insemination entschieden haben, weil das einfach das risikoärmste Verfahren ist, um quasi was so die assistierten Reproduktionstechniken angeht. Ne?
Ja,
ja. Ja.
Genau, das hat uns die Ärztin dann vorgeschlagen, ne? Hat gesagt, hier.
Und da haben wir auch gedacht, ja, easy, wird
genau
schon gehen.
Und da war dann ich auch so erleichtert, dass ich dachte, ah, ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie sich spritzen müssen und da irgendwie jahrelang in diese Kinderwunschklinik gehen. Also die erste Therapie, die uns dann empfohlen wurde, war dann wirklich Insemination.
Ohne hormonelle Stimulation.
Ohne hormonelle Stimulation.
Das ist auch die schonendste Variante sozusagen.
Und genau, das ist die IUI.
Ja.
Das habt ihr vielleicht auch schon mal ergoogelt in irgendwelchen Foren. Die intrauterine Insemination. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes. Eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so sehr von dem, was beim Sex passiert. Nur, dass die Spermien eben etwas näher ans Ziel gebracht werden.
Ja, also man überbrückt den Weg.
Die müssen eben nicht
kein Gebärmutterhals, genau, keine Vagina.
Genau, sondern die sind dann direkt, die werden erstmal aufbereitet, dann mit einem dünnen Katheter durch den Muttermund direkt in die Gebärmutter geführt und dann sind die im Grunde eigentlich schon direkt am Ort.
Ja.
Zum Zeitpunkt des Eisprunges. Also bei mir hat man dann, wie gesagt, den natürlichen Zyklus genommen, ich musste dadurch dann auch ständig in der ersten Zyklushälfte in die Klinik immer wieder meine Eierstöcke untersuchen lassen, geguckt, wann springt das Ei. Muss man ja alles perfekt timen.
Ja, ja, die Wahl des Zeitpunkts ist super relevant. Aber das, also du erzählst das jetzt so locker, das war bei uns halt nicht so einfach, weil ich habe woanders studiert.
Ja,
und
stimmt.
Und das war die absolut stressigste Zeit, weil alles wurde geplant. Ja, schon vorher war es ja schon das Jahr, wo wir es probiert hatten.
Ja.
Hast du das, also da muss ich jetzt einfach sagen, das hat mich auch extrem unter Druck gesetzt bei dieser ganzen Kindergeschichte. Dass einfach der Kinderwunsch so groß war, dass auf einmal Eisprünge dokumentiert wurden und so. Und da ist halt Romantik ist halt am Ende, wenn du sagst, okay, hey, ich habe heute Eisprung, jetzt müssen wir unbedingt Sex haben.
Mhm.
Und dann ging es halt, also dann war klar, okay, wir müssen uns assistieren lassen sozusagen.
Mhm.
Und da ging es halt weiter. Also da der Termin und mein Studium war im Süden von Deutschland.
Ja.
Und also ne, man braucht das ja nicht beschönigen. Ich bin halt zum Wichsen mit dem Flugzeug teilweise hergeflogen, weil ich es anders zeitlich nicht geschafft hätte.
Das war ja auch noch die Phase, wo du dann auch immer dabei sein musstest.
Genau.
Also ich hatte trotzdem immer noch die meisten Termine. Ne?
Ja. Aber bei der Insemination ist natürlich die Qualität der Spermien relevant. Das heißt, die Abgabe muss am selben Tag erfolgen wie auch die Übertragung.
Mhm.
Ja? Und das heißt, ich musste dahin, du musstest dahin, ich musste in meine Lieblingskabine. Ja, und dann ging es rubbelizack.
Ja, ich habe mich parallel dann immer auf den gynäkologischen Stuhl gesetzt. Das war so ein OP-Raum. Was ich auch völlig abstrus fand, war ein Storchenmobile klebte direkt über meinem Kopf. Also ihr müsst euch vorstellen, man lag so da, ne, untenrum frei, guckte an so eine weiß gekachelte, alles um einen herum weiß gekachelt und oben dann mit so ein bisschen Tesafilm, wo man vielleicht, glaube ich, sogar ein bisschen den Fingerabdruck sah von dem, der es dran geklebt hat, so ein Storchenmobile. Und dann liegt man da und denkt so, okay, das ist jetzt irgendwie Kindermachen 2.0.
Ja. Und nach der Übertragung musstest du auch noch ein bisschen da liegen, ne?
Genau,
ja,
genau. Das hat übrigens nicht wehgetan. Also die Insemination war für mich in meinem persönlichen Empfinden wirklich von dem Körperlichen her machbar. Also war nicht schlimm. Kurz gezwickt, es ging super schnell.
Mhm.
Und dann war es das eigentlich. Und dann konnte man 2 Wochen warten.
Ja, und das finde ich jetzt rückblickend auch für die Belastung für dich persönlich und dann, wenn es nicht geklappt hat, die Belastung für uns als Paar.
Ja.
Krass, hätte ich nie erwartet, was das mit einem macht.
An Emotionen.
An Emotionen, ja.
Weil im Grunde, das muss man sich auch immer vorstellen, hat man eigentlich natürlich gar nicht so viel größere Chancen, schwanger zu werden. Also man hat vielleicht, natürlich erhofft man sich eine größere Chance, weil es auf natürlichem Weg nicht geklappt hat.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem keine Garantie, dass es dann auch klappt.
Es ist keine Garantie.
Also das suggeriert ja auch immer dieses Wort Kinderwunschklinik. Ich gehe in diese Klinik mit meinem großen Kinderwunsch und komme mit einem Kind wieder raus.
Und der wird dann erfüllt, aber das
aber
ist halt...
Aber ich kann natürlich mit diesen ganzen Behandlungen, ob es jetzt eine Insemination ist oder auch eine ICSI, kann ich ja die natürlichen Wahrscheinlichkeiten, schwanger zu werden, da kann ich mich ja nur annähern.
Ja.
Aber ich habe nie eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit. Auch auf natürlichem Wege habe ich ja, wenn ich richtig gut bin, höchstens eine Wahrscheinlichkeit von 30% Prozent.
Und man muss auch dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Insemination wirklich nicht gut sind.
Und
wie viel haben wir gemacht?
Hast du das mal nachgeguckt?
Es gibt verschiedene Werte. Ich habe jetzt, deswegen müsste man da nochmal gucken. Im besten Fall können wir vielleicht sogar eine Quelle dann auf YouTube.
Das machen wir sowieso.
Hängen.
Das wollte ich gerade sagen, weil wir hauen hier gerade mit Zahlen und Fachbegriffen und Studienergebnissen um uns. Wir werden das alles ganz transparent in den Shownotes verlinken, auf jeden Fall.
Ja. Und ich hatte, das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen, aber es stand geschrieben, dass teilweise mit den Prozenten, die in Kinderwunschkliniken in den Prospekten angepriesen werden, dass die mit Vorsicht zu genießen sind, dass es eher so von 2-8% Wahrscheinlichkeit die Rede ist.
Dass es klappt mit Insemination.
Und ganz ehrlich, 2-8%, da setzt man jetzt auch würde ich kein Geld drauf wetten.
Also da ist man mit sehr viel Aufwand für sehr wenig Erfolgschance dabei.
Richtig, auch Geld.
Und trotzdem, ja, das ist auch nochmal eine extra Folge wert, die Finanzierung.
Folge, ja.
Wie finanziere ich das eigentlich? Was kostet es überhaupt?
Ja.
Unter anderem,
oft haben wir das gemacht?
Unter anderem ein Grund, warum wir bis heute unsere Hochzeit nicht gefeiert haben.
Das ist wahr.
Weil unsere Kinder...
Die Party ist draufgegangen. Ja. Die Party steckt jetzt in zwei Kindern.
Genau, ich wollte gerade sagen, ne, also die Erfolgswahrscheinlichkeit ist gering und trotzdem war aber meine Hoffnung, dass es klappt, total groß.
Mhm. Bei mir auch, ich dachte...
Gefühlt
okay,
war so,
geht jetzt
boah,
los.
Ja, jetzt gehen wir irgendwo hin, jetzt haben wir die Diagnostik hinter uns, jetzt haben wir ja schon ein paar Jahre gewartet, jetzt klappt es auf jeden
und
Fall,
auch,
ist ja klar. Ne?
Und auch nach dem Spermiogramm, was natürlich für mich irgendwie krass war, aber ich dachte, okay, so schlecht ist es gar nicht, die sagen, wir bereiten das auf, dann wird das schon klappen. Mhm. Und ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch gedacht, das reicht für uns.
Ja.
Und ich hätte nicht gedacht, dass unser Weg so viel länger sein wird da. Und vor allen Dingen auch deine Belastung so hoch sein wird.
Also wir
wie oft haben wir Insemination gemacht?
Viermal.
Das ist nämlich, und das ist jetzt meine persönliche Sichtweise. Mhm. Ich weiß, dass ich hab's, es ist krass zu sagen, aber ich hab's gehasst, weil ich wusste, wenn es nicht klappt, dann ist es so ein Riesendowner. Und es war immer, es hing wie so ein Damoklesschwert immer über uns. Es war ein Riesendrama, logischerweise, immer mit Trauer umzugehen. Das war auch für mich einfach sehr schwer, mit dir in dieser Zeit umzugehen und mit deiner Trauer umzugehen.
Ja, du sagst Trauer. Das habe ich in der Zeit, glaube ich, habe ich echt gelernt, was Trauer ist.
Oder auch Wut. Wut, und
Trauer, Verzweiflung.
Und es war wirklich nicht einfach, weil das ist eine Art von Trauer und Traurigkeit. Man, keine Ahnung, man ist als Partner möchte man ja immer, dass es dem anderen gut geht und man will was tun. Und hier in dem Fall konnte ich nichts tun. Es war einfach machtlos und musste sozusagen, konnte dich nur begleiten. Und teilweise war das für mich war es irgendwie gefühlt zu wenig, weil ich hatte wenig Handlungsspielraum für mich, um irgendwas zu tun.
Du konntest die Trauer ganz schwer auffangen,
genau.
Zumal du ja auch noch...
Und dann war ich auch nie wirklich
genau,
nicht da.
Genau, das haben wir ja schon anklingen lassen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch eine Fernbeziehung.
Genau.
Und wie viele Kilometer waren wir getrennt? 600 Kilometer oder so?
Ja, knapp 500 noch was.
Also, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das geschafft haben, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich meine Dienste damals nach meinem Zyklus organisiert habe.
Ja.
Ja, also das war echt eine harte Zeit. Und viermal klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so viel. Also die Krankenkasse hatte uns 8-mal genehmigt. Mhm. Aber ja, wenn man einfach jeden Zyklus, jeden Versuch wieder in so ein krasses Tief fällt, dann ist es viel. Und es ist auch ich finde, das ist auch nochmal eine andere Enttäuschung, als wenn man im natürlichen Zyklus probiert und es nicht klappt.
Also, weil man denkt, jetzt wird mir schon geholfen.
Genau, weil man ja nochmal mehr tut, gefühlt. Ne? Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben dann nach der Diagnostik 4-mal die Insemination gemacht.
Ja. 4-mal.
Ja, das hört sich jetzt erstmal nicht nach viel an, aber wenn man sich überlegt, was da alles dazugehört, also jedes Mal den Zyklus tracken, für mich regelmäßig in die Kinderwunschklinik, ne, gucken, springt das Ei, ja oder nein, dann den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Dann mir Bescheid sagen,
dir
dass
Bescheid
ich auch da
sagen,
bin.
Dass du auch da bist, du lebtest 500 Kilometer weit weg.
Mhm.
Zum Zeitpunkt des Eisprunges musstest du dann zusehen, dass du zu mir kommst, wir gemeinsam in die Kinderwunschklinik fahren. Du dann hattest dein Date mit der Wix-Kabine, ich mein Date mit dem gynäkologischen Stuhl und dann wurde mir quasi mit einem Katheter 4-mal zum Zeitpunkt des Eisprungs eben dein Samen injiziert in die Gebärmutter und dann hat man 2 Wochen gewartet und einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann alle 4-mal negativ. Entweder manchmal setzte die Periode auch schon kurze Zeit später ein.
Und ich meine, das war ja auch schon, also ich kann mich erinnern, dass du natürlich in deiner Art super ungeduldig warst und du dann natürlich zu Hause schon dann Tests da
die
hattest
Wartezeit
und vorgetestet hast.
Die Allerschlimmste. Also,
und dann so zu Hause getestet, der war negativ, dann war deine Stimmung schon am Boden, ehe wir überhaupt in der Klinik waren und du sozusagen dann machst du dort den Test, dann musst du auf das Ergebnis warten, was auch nochmal Folter für dich nochmal war. Und für mich schwang halt dann immer mit, dass, also ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich bin halt dran schuld. Ne?
Hm.
Also wir machen das jetzt wegen mir. Ne?
Also ich im Grunde leide ich, weil deine Schwimmer nicht schnell genug sind.
Richtig, also und dass du die ganzen Termine, das war, du hast ja auch gesagt, boah, immer dahin. Ne? Und war ja am Ende, waren die 4-mal ja auch nur der Anfang.
Ja.
Ne? Es wurde ja noch krasser.
Ich möchte gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, du sagst die ganze Zeit, dir ging es so schlecht und du warst so enttäuscht. und du konntest es nicht ertragen, mich leiden zu sehen, aber wie ging es dir denn? Also ganz unabhängig jetzt von mir und meinem Schmerz und meiner Enttäuschung, wie war das denn für dich, viermal zu hören, es hat schon wieder nicht geklappt?
Na, tatsächlich war es für mich eigentlich, war der moralische und irgendwie Zustand von dir war eigentlich das Krasse für mich.
Na gut, aber das hat ja auch bedeutet, dass du auch kein Papa wirst.
Ja, ja, das stimmt. Aber für mich, oder ich weiß nicht, ob ich da, ja, ich spreche mal für mich. Für mich war das Thema dann Kind und dass daraus dann ein Kind entsteht, super abstrakt. Also es war, selbst weil du schwanger warst, ja noch super abstrakt. Ne? Also das ist halt ein ganz anderes Verhältnis beim Männern zum Kind oder beim Partnern zum Kind, muss man ja verallgemeinern, gilt für alle Geschlechter. Mhm. Das für mich wurde das erst real, als wir im Geburtshaus waren mit unserem ersten Kind.
Also du, das ist auch vielleicht ein bisschen Klischee, man sagt ja oft, die Väter werden erst Väter, wenn das Kind dann da ist.
Ich würde das so unterschreiben, ja.
Auf dich, ich glaube, das trifft nicht auf alle zu.
Nee, kann schon
aber
sein.
Aber bei dir war das so, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, ich bin auch einfach zum besseren Papa erst geworden. Also logisch, man wird ja auch erst dann zum Papa, wenn es da ist. Also
ne? War es bei dir nicht so die Enttäuschung, oh Mann, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, sondern eher, oh Mann, es hat geklappt und meiner Frau geht es schlecht deswegen.
Genau. Also für mich war es tatsächlich eher, okay, was macht es mit unserer Beziehung? Das war einfach für mich spürbar. Für dich waren noch andere Sachen spürbar. Mhm. Ne? Du hattest dann deinen Kinderwunsch, kann ich auch nicht nachvollziehen vielleicht. Mhm. Der war auch anders. Mhm. Ja, ich, keine Ahnung. Ich will das nicht, will nicht sagen, ich habe mitgemacht. Aber,
no, nein,
aber
ich,
das ist schon, also ist, schon sehr nah, ist schon sehr nah dran.
Also ich meine, jedes Paar ist anders und ich glaube, idealerweise stehen beide zu gleichen Teilen hinter dem Kinderwunsch. War bei uns definitiv nicht so. Und bei Kind Nummer 1 war es nicht so. Nee, ich wollte es deutlich mehr als du. Ja. Das kann ich. Wollte ich mir damals nicht eingestehen? Weil ich wollte natürlich auch gerne das Ideal haben, dass beide Partner es gleichermaßen wollen, aber es. Nee.
Und was das angeht, war einfach der Einfluss auf unsere Partnerschaft.
Ja.
War auf jeden Fall das Krasseste für mich.
Also wir hatten dann inzwischen 4 Inseminationen hinter uns gebracht.
Genau.
Das war tatsächlich schon fast ein Jahr nach unserem ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Mhm. Denn bevor die Behandlung losging, hatten wir erstmal noch ein halbes Jahr Pause, wo wir erstmal heiraten mussten und Krankenkasse wechseln.
Andere Folge,
auch nicht unerheblich. Und die Behandlung ging erst nach unserer Hochzeit los. Und dann haben wir quasi Frühjahr bis Sommer diese 4 Zyklen gemacht und hatten dann ein Dreivierteljahr später immer noch kein Kind. Und haben dann eine Entscheidung gefällt und wie die dann aussah und wie es weiterging, das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge.
Genau. Und wenn ihr eigene Geschichten habt oder eigene Gedanken, gerade auch zum Spermiogramm, zur Untersuchung, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wollen es gerne hören. Wenn ihr Ideen habt zu anderen Folgen, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt
Feedback,
es auch rein.
Kritik.
Feedback, Kritik, super gerne erwünscht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder reinschaut, wieder reinhört, hier bei Kinder machen ohne Sex mit Christoph.
Und Nora.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.